Ja, herzlich willkommen zur Botschaft von heute Morgen, zur Begegnung mit Gott. Und es war schon eine schöne Einstimmung mit diesem Spruch heute Morgen. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes. Vor allem auch mit dem Thema, das uns beschäftigen wird. Warum ich? Und dass wir in der Begegnung mit Gott zur Ruhe kommen. Auch wenn wir keine Antwort finden. Und das wäre vielleicht so als Ergebnis von diesem Morgen, kann ich schon gleich vorwegnehmen. Gott antwortet oft nicht eben mit einer Begründung oder einer irgendwelchen Antwort, sondern er offenbart sich durch die Beziehung mit ihm. Und dass er mit uns durch diese Zeit hindurch geht. Und das haben schon die Menschen in der Bibel, im Alten Testament, die Propheten, wer an Gott glaubt, die haben das wirklich buchstäblich erlebt und die zeugen davon. Schön, dass auch Kinder da sind und ich habe für euch auch ein paar Elemente eingebaut. Ihr seht schon da unten ein Haus und wenigstens ein Teil vom Haus und ich hoffe, dass ihr dann auch am Ende was mitnehmen könnt von dieser eher vielleicht philosophischen Frage, warum ich? Aber es hat zutiefst auch was Theologisches, etwas, was eben zu tun hat mit Gott, mit unserer Beziehung mit Gott, zu unserem Vater. Ich kann mir vorstellen, ihr habt euch alle schon mal die Frage gestellt, warum ich? Vielleicht in der Schule, die Lehrer sind auch nicht perfekt und auch wenn wir hier Lehrer haben, die wissen genau, wir machen auch Fehler, wir sind Menschen. Und ich weiß noch, als mein Sohn mal an einem Camp war, das war in PNG, und dann hat die Leiterin oder eine Betreuerin von ihm, hat ihm nicht geglaubt und sie hat ihm gesagt, du lügst. Aber er hat mich ganz entrüstet angerufen und hat gesagt, Papa, ich lüge nicht. Und ich habe ihm geglaubt, weil ich wusste, er lügt nicht. Er hat mich noch nie angelogen, wirklich. Auch wenn ich was nachgeprüft habe. Aber er hat sich total ungerecht behandelt gefühlt. Das ist doch nicht fair. Die sagt, ich bin ein Lügner. Das stimmt nicht. Und wir werden früher oder später auch als Christen merken, dass wir in einer Welt leben, wo es ungerecht zugeht. Und wo es keine Gerechtigkeit wirklich gibt. Schau doch mal, öffne die Zeitung, guckt, wie es in der Welt so zu und her geht. Wo ist da Gerechtigkeit? Und Jesus, der das ausdrückt, was wir oft in unseren Herzen haben. Selig sind die, hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Warum? Ich? Ich war 18 Jahre alt, ging zur Musterung. Damals musste man das noch, ob man tauglich ist für das Militär oder solche Dienste. Und sie haben mich nicht ausgemustert, aber sie haben gesagt, Herr Kugler, Sie haben da etliche so Leberflecken am Körper, vor allem am Rücken und so. Sie sollten mal zum Dermatologen gehen, ja, Hautarzt. Er soll mal das untersuchen. Da könnten nämlich Flecken drin sein, die krebserregend sind. Oh, 18-jährig? Krebserregend? Warum ich? Vielleicht als Kind zu viel Sonne abbekommen oder ich weiß es nicht. Und die Ärztin hat tatsächlich etliche so Flecken entfernt, damit sie nicht weiter irgendwie schaffen, ja. Und sie hat gesagt, es ist gut, wenigstens 5 davon waren schon aktive Zellen drin. Es ist gut, dass wir die entfernt haben, ja. Vor kurzem habe ich gelesen, dass Menschen mit Leberflecken eher tendenziell länger leben. Ja, wem soll ich jetzt glauben? War das nur Fake News oder irgendeine Werbung oder so? Ich weiß es nicht. Warum ich? Warum soll ich länger leben als die anderen? Ich weiß es nicht. Wir haben hatten ein Ehepaar in unserem Dorf, die gingen jeden Tag spazieren und die haben schon ihren 60. Hochzeitstag geplant. Mit Lokal zum Essen gehen und alles. Ein paar Tage davor hatten sie einen Unfall. Nicht schuld am Unfall. Der Unfallgegner war schuld. Der Mann ist gestorben, ihren Mann. Und jetzt geht sie immer noch täglich spazieren, aber alleine. Hatte unlängst eine Unterhaltung mit meiner Mutter. Warum ich? Ein guter Freund von mir, erst knapp über 40 Jahre alt, mit einem Schlaganfall. Und jetzt ein langer Prozess von Rehabilitation, wieder ins Leben hineinzukommen. So jung. Warum ich? Das sind jetzt alles Negativmeldungen. Aber es könnten auch positive Dinge sein im Leben. Warum ich? Warum bin ich so bevorzugt? Warum erlebe ich kaum Probleme? Wie vielleicht andere? Das können wir auch. Oder manche gehen einfach so fast wie ohne Hindernisse durchs Leben. Sie heiraten, die haben Kinder, haben kaum finanzielle Probleme oder keine, leben nicht im Krieg, wurden nie ausgegrenzt, bekommen einen guten Job und als ob alles so gut funktioniert. Warum ich? Haben wir eine Antwort zu diesen Fragen? Manches im Leben ist tatsächlich selbst verschuldet. Aber sehr, sehr vieles auch nicht. Und wir werden scheitern, wenn wir ständig einen Zusammenhang suchen. Man nennt es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem, was uns passiert, eben Ursache, Wirkung. Dass wir sagen, das, was mir passiert ist, da muss es irgendeinen Grund geben. Wir werden scheitern. Auch Menschen in der Bibel sind gescheitert, wenn sie so gefragt haben. Wir werden noch einige entdecken. Warum erleben manche Wunder durch Gebet, wie wir eben schon gehört haben, und andere nach langjährigem Beten nicht? Und das gibt es tatsächlich. Werden wir die Frage auflösen können? Nicht wirklich, auch wenn wir beten und glauben und weiterbeten. Es gibt manche, die erleben dieses Wunder nicht. Warum der eine, warum der andere nicht? Hat Gott versprochen, dass er immer und in jedem Fall heilen wird? Kann es sein, dass Gott einen anderen Plan hat? Er könnte doch, warum tut er nicht? Und das sind Fragen, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen und da kämpfen wir auch manchmal mit Gott und stellen diese Frage, warum ich? Oder Gott will doch, dass allen Menschen geholfen wird. Warum hatte Saulus damals so eine krasse Erfahrung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus und Jesus ist ihm erschienen in dieser Vision und Petrus wird geblendet. Und er hört diese Stimme und er wird verändert. Und ich denke, wenn die anderen Pharisäer diese Begegnung gehabt hätten, die hätten sich wahrscheinlich auch geändert. Paulus konnte fast nicht anders, ich weiß es nicht. Warum erleben manche heute Visionen, Muslime vor allem in Träumen, sie begegnen Jesus, andere nicht? Haben wir da eine Antwort? Ich nicht. Das ist im souveränen Plan Gottes. Und da müssen wir auch Christen immer wieder das akzeptieren und eine Gelassenheit auch im Vertrauen auf Gott an den Tag legen. Auch wenn ich die Antworten nicht weiß, ich vertraue dir trotzdem. Es gibt viele gute Dinge auch, die für uns erstaunlich sind. Schon mal, dass wir als Menschen überhaupt auf dieser Welt leben, auf dieser Erde, die so privilegiert ist. Kinder, habt ihr schon mal gehört, warum es auf dieser Welt Leben gibt? Natürlich, manche Atheisten oder die sagen, ja, das ist einfach purer Zufall, ja, aber das muss wirklich ein Riesenzufall sein, dass wir diesen Abstand zur Sonne haben, die Schrägneigung der Erde, dass es Wasser gibt, Sauerstoff auf der Erde und so weiter. Nicht nur das, sondern dass überhaupt Leben entstanden ist aus nicht lebbarer Materie. Und so viele Wunder. Warum sind wir so privilegiert? Warum hat Gott Jesus uns gesandt? Warum ich? Warum habe ich das gehört? Trotzdem, dass eben die Welt eine gefallene Welt ist, wir sehen es ja um uns herum. Das sind auch Fragen, die wir uns stellen können. Erstaunlich viele gute Dinge und Wunder und geniale Dinge. Die DNA, wie viele Buchstaben hat die nochmal? Biologielehrer unter uns. Über 3 Milliarden Buchstaben. Jede Zelle enthält diesen Code. So genial erschaffen worden. Warum? Da darf ich immer wieder Gott vertrauen, dass er es alles im Griff hat. Jesus sagt, dass sogar unsere Haare auf dem Kopf gezählt sind. Wer weiß, wie viele Haare er auf dem Kopf hat. Manche, die müssen nicht viel zählen, andere mehr. Wir wissen es nicht, aber Gott weiß es. Er kennt sogar unsere Gedanken. Und er könnte etwas im Nu ändern und manchmal tut er es nicht. Trotz Gebet und Glaube und Vertrauen. Und wir stehen still vor Gott und sagen, Herr, du bist Herr. Ich habe diese Perspektive, die du hast, nicht. Ich wünsche mir gewisse Dinge, ich bete dafür und ich bete weiter. Aber ich kann gelassen und Dinge akzeptieren, wenn es eben nicht ändert, scheinbar nicht ändert oder noch nicht ändert. Und da hatte ein Mann vor 4000 Jahren schon diese Fragen und ist erstaunlich gut damit umgegangen. Sein Name beginnt mit einem H. Wer weiß es? Er lebte zur Zeit von Abraham. Der Hiob, genau. Er hatte viele Fragen an Gott, weil es ihm so schlecht ging. Und eben dieser Zusammenhang von Ursache, Wirkung, ich war doch kein schlechter Mensch, wieso geht's mir dann schon so schlecht? Seine Freunde haben auch so geredet, wenigstens drei davon. Hiob Kapitel 3, Vers 11 sagte, warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben? So schlecht ging es ihm in einer tiefen Depression. Kapitel 10, Vers 3, gefällt es dir, dass du Gewalt tust und das Werk deiner Hände verachtest? Mich, der du erschaffen hast, du verachtest mich, so fühle ich mich. Hiob 13, wie viele Missetaten und Sünden habe ich? Fragezeichen. Ich erkenne die nicht, natürlich, ich habe auch Missetat, aber wie viele habe ich, dass mir so schlecht geht? Warum verbirgst du dein Angesicht, eben wenn Gott schweigt, er scheint zu schweigen manchmal? Wie geht er damit um? Er lehnt die einfachen Erklärungen seiner Freunde ab. Und es ist gut, dass er das getan hat. Er hält an Gott fest, auch wenn er ihn nicht versteht. Er fordert Gott sogar heraus, aber nicht aus Trotz, sondern aus Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit. Und Gott jetzt auch hier antwortet nicht mit einer Erklärung. Ihr könnt hier durchlesen, da gibt es keine Erklärung, warum er das tut. Außer vielleicht eben Hiob zu prüfen. Aber wir wissen nicht, warum, wirklich. Sondern er antwortet mit einer Offenbarung seiner Größe. Hiob Kapitel 38 bis 41. Und das Ergebnis ist, dass Hiob dann sagt, er sagt nicht mehr, fragt nicht mehr warum, sondern er sagt, ich vertraue. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er bricht durch zu einem Vertrauen. Und Gott stellt Hiobs Würde wieder her und er segnet ihn neu. Glaube bedeutet eben nicht, alles zu verstehen, sondern Gott zu begegnen und in Beziehung mit Gott zu leben. Das bedeutet Glaube und Vertrauen. Die Warum-Frage ist wirklich menschlich, sie ist normal und sie ist auch erlaubt, aber sie führt nicht immer zu einer Antwort, sondern soll uns zu einer tieferen Beziehung mit Gott führen. Josef, er hätte bestimmt auch viele Fragen gehabt. Warum ich von meinen eigenen Brüdern verkauft in die Sklaverei nach Ägypten? Dann noch unschuldig verurteilt, obwohl er wirklich sich zu wirklich guten, die gute Moral ja, aufrecht hielt in seinem Leben und gerade stand vor dieser Frau. Sie ablehnte und jetzt kommt er ins Gefängnis. Warum ich? Ungerecht. Spätestens nach 15 Jahren, denke ich, oder vielleicht noch später, hat er gemerkt, Gott hat es gut gemeint. Er hat es irgendwann erkannt. Manche erkennen es vielleicht nie im Leben. Und er sagte seinen Brüdern, ihr habt es böse gemeint mit mir, aber Gott hat es gut gemeint. Und er wird zum Retter des Volkes Israels, aber auch von ganz Ägypten. Und ihr dürft mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 12. Und da lesen wir eine Geschichte, die auch ganz ungleich ausging. Wir können sagen, total ungerecht, überhaupt nicht fair, menschlich. Und trotzdem hat es Gott zugelassen. Gott hat nicht einfach irgendwie weggeguckt, als Jakobus gestorben ist, sondern hat es zugelassen. Und fragen uns, warum eigentlich? Apostelgeschichte Kapitel 12, wir lesen, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Jakobus aber, der Bruder des Johannes, tötete er mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber gerade die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn festgenommen hatte, legte er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Rotten von je 4 Kriegsknechten, um ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzustellen. Und Petrus wurde zwar im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten. gebunden mit Ketten, und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete in der Zelle. Und da schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sagte zu ihm: Zieh dich an und binde deine Sandalen unter. Und er tat es. Und er sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, er sehe eine Vision. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zum eisernen Tor, das zur Stadt führt, das öffnete sich vor ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und gleich darauf verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sagte er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen Volkes errettet hat. Ein ungleicher Ausgang. Warum ich? Petrus kommt zu Sinnen. Er dachte zuerst, es ist ein Geist, oder ich habe eine Vision, ich träume, oder irgendwann kommt, ich bin ja tatsächlich, ist ja Wirklichkeit. Aber Jakobus, ich weiß nicht, ob er sein Cousin war oder sein Freund, oder auf jeden Fall Freund, der hat einen Mitjünger, Mitapostel von Jesus, der Bruder von Johannes, der dann später Johannesevangelium, die Briefe, die Offenbarung schrieb. Der ist gestorben in jungen Jahren, wir wissen nicht wie alt, 30, 35, so ungefähr. Was hat wohl die Frau des Jakobus, wenn er verheiratet war, wissen wir auch nicht genau. Petrus war verheiratet, aber was hat wohl die Frau des Jakobus gedacht? Ich bekomme meinen Mann nicht mehr, Petrus bekommt ihn wieder. Wo ist da Fairness? Wo ist da Gerechtigkeit? Das ist eine Geschichte, die mich schon oft beschäftigt hat. Und ich habe hier ein Haus mitgebracht, das haben meine Kinder gebastelt, noch nicht ganz fertig, ihr seht. Aber es hat verschiedene Bausteine in diesem Haus. Und ich bin gespannt, ob ihr Kinder rausfindet, was ich damit meine mit Petrus und Jakobus. Petrus, er sagt nämlich mal in seinem Brief: Wir Christen, wir Menschen, die Jesus nachfolgen, wir sind jetzt Steine in diesem Haus Gottes, das er baut. Das im Reich Gottes sind wir Steine, und er baut ein Haus mit uns. Und da sind wir Steine. Da bin ich irgendwo, da bist du irgendwo. An Jesus gläubige Menschen sind Steine in diesem Haus. Und vielleicht kannst du dich jetzt mal fragen, wo ist vielleicht Jakobus in diesem Haus? Und wo ist Petrus? Ich komme ja nachher nochmal zu diesem Haus. Noch kurz zum Kontext von dieser Zeit. Es war, Verfolgung ist aufgekommen. Wenn ihr vorblättert, Kapitel 8, die Gemeinde ist gewachsen, davor schon. An einem Tag 3.000, dann gewachsen auf 5.000, da war wirklich eine Erweckung. Jeder konnte es auch sehen, das Grab ist leer. Die Apostel konnten bezeugen, ihr geht dort und prüft es. Und da sind viele Juden zum Glauben an Jesus gekommen. Das war schon revolutionär, weil ein Jude glaubt nun mal nicht an einen toten Messias. Auf jeden Fall ist da die Gemeinde gewachsen, und dann, manchen hat es natürlich nicht gefallen, die Pharisäer und manche Schriftgelehrten, die eben das nicht akzeptieren konnten, dass Jesus Messias ist, die dachten, das ist Blasphemie. Die haben diese erste Gruppe Christen haben die angefangen zu verfolgen. Kapitel 8, Stephanus wird gesteinigt, furchtbar. Die Christen haben das gesehen. Und das sind viele Judenchristen, sind dann geflohen aus Jerusalem, aus Judäa, sind in benachbarte Provinzen gegangen. Und da ist noch die Geschichte von Samarien und andere Geschichten drin. Und jetzt kommen die eben zu Kapitel 12, davor noch Petrus, wie er zu Cornelius geht. Und jetzt kommt Herodes, der eben kein wirklicher Jude war, sondern aus einem Mischvolk. Er stammt nämlich von Esau ab, die Edomiter. Nicht wirklich gläubig an den Gott der Juden, an Jahwe, aber er wollte den Juden gefallen, und er hatte immer so Probleme. Ja, so, er wollte sich einschmeißen, schon Herodes der Große, und er hat den Tempel verschönert und Caesarea gebaut und viele solche große Gebäude und so weiter. Der Kaiser hat ihn eingesetzt, um eben dieses Gebiet zu überwachen. Er wollte Judenfreund sein, aber ist ihm nicht wirklich gelungen. Aber jetzt, als er Jakobus gefangen genommen hat, weil er wusste, das ist diese Gruppe von diesem neuen Weg der Christen. Die Juden wollen das nicht, und hat er Jakobus umgebracht. Als er gemerkt hat, dass es den Juden gefallen hat, hat er gedacht, jetzt hole ich mir den großen Fisch, Petrus. Wahrscheinlich hat er gehört, Petrus, der Leiter dieser Gruppe. Jesus hat ihn ja auch so ein bisschen eingesetzt als Verantwortungsträger vielleicht. Und er nimmt Petrus gefangen, denkt, das ist jetzt das Ende dieser Bewegung. Und Petrus wird eingesperrt. Interessant ist, dass Petrus schläft im Gefängnis. Obwohl er wahrscheinlich ziemlich sicher damit rechnen konnte, dass ihm genau dasselbe blüht. Warum konnte er schlafen? Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Und auch wenn unser Herz manchmal unruhig wird durch verschiedene Umstände, kann auch psychisch ganz uns überfallen manchmal, dann dürfen wir doch immer wieder zu dieser Ruhe kommen, in Gott zu ruhen, so wie Petrus im Gefängnis, egal was passiert, egal was mir zustößt, ich bin in deiner Hand. Das hat Petrus erlebt, buchstäblich, aber er ist befreit worden, nicht wie Jakobus. So ungleich ist diese Geschichte ausgegangen. Und ich denke, die Geschichte bringt uns zum Nachdenken, weil die auch ziemlich gegen eine bestimmte Theorie geht. Man nennt es das Wohlstandsevangelium, wo Menschen sagen, du musst nur richtig glauben, dann passiert was. Dann bist du gesund und dann hast du keine finanziellen Probleme mehr. Und das ist, wie soll ich sagen, es hat was, ja, wenn wir Jesus folgen und so. Gott segnet uns. Es hat auf jeden Fall was. Aber es ist ein Betrug, wenn wir das als Garantie so sehen. Was sollen eigentlich die verfolgten Christen sagen? Und viele, die leiden um Jesu willen, die arm sind oder lebenslänglich vielleicht krank, wo Gott eben kein Wunder tut. Jesus sagt schon, ja, in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. So wird Gott euch das alles, es wird alles zufallen. Es ist ja so ein Segen, der Gott verheißt. Auf jeden Fall, der ist da. Aber keine absolute Garantie, dass in jedem Fall einfach das Leben dann einfach so leicht geht. Auch die Psalmisten, die haben das erkannt. Psalm 37, Psalm 73. Sie haben gerungen mit Gott. Asaf, der sagt, wieso geht's dem Ungläubigen, dem Gottlosen so gut? Ist es eigentlich umsonst, dass ich fromm bin, dass ich deinen Geboten, den Richtlinien Gottes folge? Hatte diesen Kampf, bis er eben die Ewigkeitsbrille aufzog, bis ich ging ins Heiligtum und sah auf ihr Ende. Erst da hat er dann gecheckt, hat er dann eine gewisse Perspektive bekommen wieder. Und das kann uns auch passieren. Diese Frage kommt immer wieder mal hoch. Wie gut, dass wir auch diese Ewigkeitsperspektive, Brille aufsetzen. Eine Untersuchung in den USA hat ergeben, dass Menschen, die den Glauben verlassen, der Hauptgrund ist, weil sie enttäuscht sind von Gott. Nicht unbedingt irgendwelche wissenschaftliche Gedanken oder Fragen oder so, weil sie enttäuscht sind von Gott. Kann es sein, dass sie falsch gelehrt worden sind? Da passiert etwas im Leben, ein Schicksal, Krankheit, Unfall, was auch immer. Ein geliebter Mensch wird einfach weggerissen oder stirbt an einer unheilbaren Krankheit trotz Gebet. Sie sind enttäuscht. Gott hat nicht geantwortet. Sie sind falsch gelehrt worden. Hat es Jesus wirklich versprochen? Jesus sagt, haben Sie mich verfolgt? Werden sie auch euch verfolgen? Und andere Beispiele, wo auch Christen im Neuen Testament krank waren, durch gewisse Zeiten durchleiden mussten. Sie haben Gott falsch verstanden. Ja, wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen die Gerechtigkeit auch hier auf Erden. Und es ist nicht falsch, wenn wir uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Aber immer mit dem Bewusstsein, wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt und wir können nicht alles flicken. Auch wir Christen sollen uns für Gerechtigkeit einsetzen, Friedensstifter sein. Immer mit dem Bewusstsein, wir können Gerechtigkeit auf Erden nicht wirklich, wirklich durchsetzen. Aber wir wissen, dass Gott absolut gerecht ist. Es steht im Psalm 89, Vers 15, dass die Grundfeste von seinem Thron, worauf, das ist so ein Bild, worauf Gott sitzt, die Grundfeste heißt gerecht und recht. Also das dürfen wir wissen. Gott ist absolut gerecht. Auch wenn wir manche Dinge mit unserer Brille hier auf dieser Erde nicht nachvollziehen können und nicht verstehen. Er ist absolut gerecht. Bei Gott gibt es Gerechtigkeit. Oder lest Römer Kapitel 11. Seine Gerichte sind ein Geheimnis manchmal für uns, aber sie sind vollkommen und sie sind gerecht. Da dürfen wir wirklich vertrauen. Und so haben wir manchmal eine beschränkte Sichtweise. Aber jetzt nochmal zu diesem Haus hier. Was denkt ihr, Kinder, wo könnte Jakobus sein in diesem Haus und wo könnte Petrus sein? Wer vielleicht eher versteckt und wer eher sichtbar? Hat jemand eine Lösung? Ich kann euch helfen. Ich denke, Jakobus ist eher so da unten versteckt. Wir lesen nicht viel von Jakobus. Er war ein Jünger von Jesus, in den Evangelien lesen wir immer wieder. Er zu dritt, also mit Johannes und Petrus, die waren mit Jesus oft zusammen. Aber dann auf einmal, ab Apostelgeschichte 12, lesen wir nichts mehr von Jakobus. Und Petrus, er war vielleicht hier da oben, ja, wir erkennen ihn immer wieder in der Apostelgeschichte, wenigstens am Anfang. Klar sichtbar für alle. Und trotzdem, wer war mehr wichtig? Wissen wir nicht. Waren beide genauso wichtig. Beide haben ihren Anteil an diesem Haus Gottes. Und ich hoffe, dass ihr das mitnehmt. Manche von uns sind eher vielleicht unsichtbar. Oder erleiden gewisse Dinge, die andere nicht erleiden. Aber das gehört auch zum Plan Gottes, zu seinem Haus, in seinem Reich, um sein Werk zu vollenden, auch wenn wir es nicht verstehen. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Manche von euch sind im Garten unterwegs und ihr pflanzt unterschiedliche Pflanzen. Das links, wer erkennt es, soll Kresse sein, ein KI-Bild, ich weiß nicht, ob es gut gemacht hat. Das in der Mitte sind Bohnen, genau, und das rechts offensichtlich, genau, eine Sonnenblume. Wisst ihr, wie lange es braucht, bis man diese unterschiedlichen Arten von Pflanzen erntet? Die Kresse? Ein paar Tage, ja, 5 bis 7 Tage. Und die kann man schon ernten, schon früh reif. Die Bohnen brauchen einige Wochen. Ich habe gelesen, 6 bis 10 Wochen. Und die Sonnenblume? Monate, bis die wirklich entfaltet ist und reif ist. Das ist für mich auch ein Bild. Gott hat unterschiedliche Pflanzen, Gott hat unterschiedliche Menschen, Gott hat unterschiedliche Reifegrade, unterschiedliche Zeiten, wo wir eben handeln oder auch nicht handeln, wo wir Frucht bringen oder auch nicht, oder wo wir sogar heimgerufen werden, so wie die Kresse, so wie Jakobus vielleicht, der vielleicht wie eine Bohne war, ja, mittendrin im Leben und er wurde einfach weggerufen von Gott, heimgerufen. Können wir Gott vertrauen, dass er einen Plan hat und dass wir ja, uns ihm einfach ausliefern können. Er wird es gut machen. Und so wie es unterschiedliche Wachstumszeiten gibt in der Pflanzenwelt, können wir auch das im Glauben akzeptieren. Paulus, er hatte diese Sicht. Wir wissen nicht genau, was er schon gesehen hat vom Himmelreich. Er sagt, er kennt einen Menschen, der in bis in den dritten Himmel ging und wahrscheinlich Dinge sah. Er sagt, unaussprechliche Dinge. Und er hat Sehnsucht nach diesem Ort. Wenn er sagt, er schreibt an die Philipper, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Weil er weiß, was ihn erwartet. Und wenn wir von der Ewigkeitsperspektive her schauen, keiner möchte wieder zurück, der dort ist. Davon dürfen wir wirklich überzeugt sein. Aber Gott eben ihn erkennen in seiner Souveränität. Er handelt nicht willkürlich, aber nicht eben immer erklärbar für uns aus menschlicher Sicht. Jakobus Tod war kein Versagen Gottes, als ob er kurz weggeguckt hat oder die Augen geschlossen hat. Ups, da ist was passiert, ich habe es gar nicht bemerkt. Sorry, Jakobus. Nein, es war im Plan Gottes. Genauso die Rettung des Petrus war im Plan Gottes, dieses krasse Wunder. Natürlich, die Gemeinde hat gebetet. Ich kann aber mir nicht vorstellen, dass sie bei Jakobus nicht gebetet haben. Ich weiß es nicht, es steht nicht hier. Aber sie haben für Petrus gebetet. Gott hat tatsächlich dieses Wunder getan, bei Jakobus nicht. Es war kein Versagen Gottes. Und es ist ein Trost zu wissen, dass Gott einmal Recht schaffen wird, diese Ewigkeitsperspektive zu haben. Und wir wünschen uns Gerechtigkeit, wenn ich an Menschen denke wie Hitler, Stalin, verantwortlich für Millionen von Tote und nirgends vor einem Gericht gestanden. Sie hätten das auch nicht wieder gut machen können mit ihrem Leben oder irgendwie. Ja. Einfach so davongekommen. Sie werden auch einmal vor dem Richter stehen müssen. Und deshalb sagt Gott auch uns Christen, wir sollen das Recht nicht in die Hand nehmen. Er sagt, mein ist die Rache. Ich werde vergelten, ich werde gerecht handeln. Und das dürfen wir Gott überlassen, egal wie es uns geht, wo wir drinstehen. Das ist ein Trost zu wissen, dass Gott das einmal tun wird. Und uns eben nicht bei jedem Ereignis fragen, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Wir kategorisieren das oft so gerne. Das ist jetzt gut für mich, das ist nicht gut. Und natürlich, Leiden und Schmerzen sind nicht gut. Ja, wir mögen die nicht. Und manchmal gehören die einfach dazu. Ich habe eine interessante Geschichte von einem König, wie so ein Gleichnis. Er ging auf die Jagd und hat seinen Knecht mitgenommen. Und sie sind da überfallen worden von wilden Tieren. Und der Knecht hat den König verteidigt und hat die wilde Tiere fortgejagt. Aber dem König ist ein Finger abgebissen worden von einem wilden Tier. Oh, schrecklich, ja. Und der König, natürlich, er war erbost und hatte Schmerzen und alles. Aber der Knecht hat ihm gesagt, Herr König, Sie können dankbar sein. Wieso? Dass Sie überhaupt noch am Leben sind. Was? Und so hat sich erbost über den Knecht, hat ihn in den Kerker gesteckt. Hat sich aufgeregt über diese Aussage. Ja. Wie kann der nur? Das ist doch eine Frechheit. Ein paar Tage später ging der König, nachdem der Finger verheilt war, wieder auf die Jagd. Diesmal wurde er überfallen von Menschen in der Gegend, die suchten sich ein Opfer für ihre Götter und sie wollten den König opfern und haben ihn schon gefangen genommen und dann haben sie bemerkt, dass ein Finger fehlt. Und für ihre Götter wollten sie nicht ein unvollkommenes Opfer und haben ihn dann wieder freigelassen. Ist ein bisschen eine makabere Geschichte, aber auf jeden Fall kam der König ganz dankbar heim und er ging zum Knecht, zum Gefängnis und hat ihn wieder rausgelassen. Und wisst ihr, was der Knecht gesagt hat? Herr König, vielen Dank, dass Sie mich eingesperrt haben. Was? Komischer Knecht, ja, der ist einfach dankbar für alle Lebenssituationen. Aber dann hat der Knecht gesagt, wenn Sie mich nicht eingesperrt hätten, wäre ich wieder auf die Jagd mit Ihnen gegangen. Und dann hätten die Menschen dort hätten mich genommen, weil ich bin noch vollkommen. Ja? Die Perspektive ist manchmal eben unterschiedlich. Warum ist es mir geschehen? Ich weiß es nicht. Josef hat es festgestellt. Jetzt verstehe ich, warum ich diesen Weg gehen musste zur Errettung meines Volkes. Aber manche Dinge in unserem Leben verstehen wir wohl. In diesem Leben nicht. Aber ist auch okay. Überlassen wir es Gott, der alles versteht. Und da kommt unser Vertrauen ins Spiel. Jesus, der diesen Leidensweg gegangen ist und der dann am Kreuz ruft, warum, Gott, hast du mich verlassen? Selbst der Sohn Gottes in seiner menschlichen Natur, ein Hilferuf an Gott. Warum ich? Er wusste es eigentlich. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Damit wir privilegiert sind, und dieses Angebot der Versöhnung mit Gott annehmen können, Vergebung, ein neues Leben anfangen können. Und dass er uns durchträgt, auch durch manche Themen in unserem Leben, die uns eben unangenehm sind, die eben schwierig sind, die wir gerne weg hätten, aber die einfach da sind. Und ich glaube, jeder von uns hat solche Geschichten und solche Dinge in unserem Leben. Lasst uns wieder neu Gott vertrauen und erkennen, dass unsere Sicht einfach begrenzt ist und wir dem Gott, dem Allmächtigen, dem Allwissenden vertrauen können, dass er alles sieht, dass er auch uns ans Ziel bringt. Er sieht das große Bild und er wird auch uns durchbringen, selbst wenn auch Zerbruch geschehen ist in unserem Leben, wenn wir krumme Wege gegangen sind, kann Gott auch wieder etwas flicken. Die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, steht im Alten Testament, kann Gott wieder herstellen, kann Gott wieder heilen. Das finde ich so schön, so genial am Evangelium. Dass Gott Heilung schenkt, dass Gott nicht nur Schuld wegnimmt, sondern auch Angst wegnimmt, Scham wegnimmt, wenn wir ihm vertrauen und den Weg mit ihm gehen. Und da gibt es noch eine Geschichte von einem Töpfer in einem Dorf. Er lebt in einem Dorf, hatte so eine Töpferei und hat Krüge und Töpfe und alles Mögliche hat er da verkauft. Und da gab es ein ganz schönes Exemplar, sein schönster Krug. Und eines Tages, weiß nicht was, Erdbeben oder irgendein Unfall ist passiert und oh weh, dieser Krug ist runtergefallen und zerbrochen. Und die Leute vom Dorf, die kamen und haben geschaut und oh, tut uns leid. Und wahrscheinlich kannst du jetzt die Scherben einsammeln und alle wegwerfen. Der Krug ist kaputt. Der Töpfer hat gesagt, nee, mein wertvoller Krug, ich mache was aus ihm. Er ging in die Werkstatt und er hat nicht nur irgendwelchen Kitt oder Leim oder Kleber, Superglue oder sowas genommen, sondern er hat flüssiges Gold genommen und hat diesen Krug wieder zusammengeflickt und hat diesen Krug wieder ins Regal gestellt. Da kamen die Leute und, boah, ist das ein schöner Krug. Was hast du aus diesem Krug gemacht? Da ist jetzt eigentlich noch viel wertvoller als vorher. Man erkennt, dass er zerbrochen war. Man kennt seine Geschichte, aber die ist heil geworden. Und so ist das Evangelium. Das ist die rettende, die befreiende, die heilende. Deswegen sagen wir Heiland der Welt. Und wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen, der auch eben auf krumme Zeilen gerade schreiben kann oder gehen kann, oder wie sagt man da, ja? Der was wieder gut machen kann, auch wenn wir manchmal gewisse Konsequenzen ja im Leben tragen müssen, das ist einfach so. Ja? Aber trotzdem kann er was wieder gut machen und er kann uns wieder Hoffnung und Leben schenken. Die grundlegendste Antwort ist eben, dass Gottes Wege unergründlich sind. Bei Petrus, bei Jakobus in dieser Geschichte. Die ganze Bibel ist voll davon. Gott ist nicht verpflichtet, uns Rechenschaft über seine Handlungen abzulegen. Er handelt nach seinem Willen, seinem guten Willen und Plan und zu seiner eigenen Ehre. Und das bedeutet, dass wir nicht immer verstehen werden, warum er in einer Situation eingreift und in der anderen eben nicht. Jakobus Tod und Petrus Rettung sind Beispiele für Gottes unterschiedliches Handeln, das eben seinem größeren Plan, zu seinem Plan eben dient und nicht dem unseren. Zum Abschluss möchte ich noch kurz, dass wir Hebräer 11 aufschlagen, um einfach nochmal das zu untermauern, dass Gott unterschiedlich handelt, auch mit Menschen, die genau gleich glauben. Hebräer Kapitel 11 ist da ein schönes Beispiel von Propheten vom Alten Testament. Und ihr kennt die Sieges- oder die Glaubenshelden vom Alten Testament. Fängt an mit Noah, Abraham, David, Gideon und so weiter, die lesen wir nicht. Aber kommen wir jetzt zu Vers 35. Davor waren eben Propheten, die haben Siege errungen, Schlachten gewonnen und so weiter, haben gesiegt. Und jetzt nochmals, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, auch so ein Sieg, ein gewaltiges Wunder. Und dann steht andere aber. Dieses aber ist jetzt kommt so, ja, ein Wechsel her. Aber es gibt auch noch andere. Ja, waren die nicht gläubig? Haben die falsch geglaubt? Zu wenig geglaubt? Andere aber sind gemartert worden und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durchs Schwert getötet. Sie sind in Schafspelzen und Ziegenfellen umhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Sie, derer die Welt nicht wert war, sind in den Wüsten, auf den Bergen, in den Höhlen und Löchern der Erde umhergeirrt. Haben sie nicht geglaubt? Warum hat Gott so gehandelt mit ihnen? Und diese alle haben durch den Glauben, ja doch, die haben geglaubt, durch den Glauben Zeugnis empfangen und diese Verheißung nicht erlangt. Gott hatte was verheißen, aber sie haben es in diesem Leben nicht erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorersehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Und das ist so ein Schluss, Gott hat was Besseres für uns vorgesehen. Und da möchte ich diesen Vers aus Jesaja 51, Vers 11 noch zitieren. Dieses Bessere, das Paulus in seiner Vision und in seiner Sicht gesehen hat, erwartet uns. Da steht nämlich, also werden die Erlösten des Herrn wiederkehren. Erlöste des Herrn, egal ob sie gute Tage oder schlechte Tage, wie auch immer es ihnen gegangen ist im Leben. Sie werden wiederkehren und gen Zion kommen mit Jauchzen. Und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Und in Offenbarung steht, alle Tränen werden uns abgewischt werden. Er sagt nicht, es gibt keine Tränen, sondern es wird Tränen geben, aber sie werden uns abgewischt werden. Wonne und Freude werden sie ergreifen. Trauer und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ist das nicht eine herrliche Zuversicht? Kein Wunschdenken, sondern wirklich bestätigt durch das, was Gläubige in der Bibel schon erlebt haben und wir das auch erleben dürfen. Da wünsche ich uns ein erneutes Vertrauen, eine Gelassenheit, unser Leben in Gottes Hand zu legen und eben diese Beziehung mit ihm zu leben, der mit uns durch schwierige Zeiten geht, der mit leidet, der auch uns Siege schenkt in diesen Zeiten. Lass uns noch beten und ich möchte gerne nur eine kurze Zeit der Stille, wo jeder sich für sich ganz persönlich das reflektieren kann, was wir gehört haben, und dann bete ich noch. Treuer Vater, wir danken dir, dass du unser Vater bist, der Treue. Du hast dich offenbart in der Schöpfung schon, wie wir gehört haben, der Genialität, wie du alles erschaffen hast, uns Menschen erschaffen, aber ganz gezielt geoffenbart in Jesus Christus, deinem Sohn. In deinem Wort, das wir lesen können, das die Wahrheit ist. Und du gibst uns zu erkennen als der Wahrhaftige, der Allmächtige, der Allwissende, der Gute, der liebende Gott. Wir bitten, dass du uns immer wieder hilfst in unseren Herausforderungen, Schwierigkeiten, Dinge, die wir nicht verstehen, die warum ich fragen, dass wir die immer wieder dir abgeben können. Dass wir zum Kreuz kommen, dass wir dich, Jesus, als den Gekreuzigten erkennen, der auch warum fragte, der aber den größten Sieg errungen hat. Und wir auch im Glauben an dich Siege erringen, auch wenn die Situation sich nicht im Moment ändert. Schenk uns das immer wieder, dieses Vertrauen, und bewahr uns, wenn wir in diese Woche gehen. Danke, dass du uns begleitest. Du hast es uns zugesagt und wir wollen auf dich schauen, Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und stärke besonders diejenigen, die durch schwere Zeiten gehen, die am Leib auch leiden, die vielleicht durch finanzielle Schwierigkeiten gehen, dass sie nicht ihren Blick auf die Wellen richten, sondern dass sie weiter an dir festhalten. Danke, dass du da bist und mit uns gehst. Amen.